Liebe Gemeinde von unserem Herrn Jesus Christus, in Offenbarung 21 und 22 beschreibt der Johannes die neue Welt. Die wird eingeläutet, wenn Jesus wiederkommt. Es ist die Zukunft der Nachfolger von Jesus mit und bei Gott. Der Apostel hat um Wort gerungen, um all das, was er gesehen hat, können zu beschreiben. Die man euch vorstellen, ihr seht etwas, was so schön ist, so wunderbar, so prächtig, dass es eigentlich gar nicht mit Wort von dieser Welt beschreibbar ist. Weil es ist eine andere Welt. Der Johannes hat alles da, um uns das weitergeben. Er hat die ganzen Bilder, die in der Bibel für die Herrschaft von Jesus auf der Welt gebraucht werden, miteinander verwoben, um uns weiterzugeben, was ihm da begegnet ist. In Offenbarung 21 hat der Johannes dort zum ersten Mal eine Stadt gesehen, die bildhaft dafür steht, wie Gott sich in der neuen Welt mit seinem Volk wird umgehen und mitten in seinem Volk wird leben. Dann ist die Stadt plötzlich zu einem Tempel geworden und heute haben wir einen Garten. Zuerst werden wir den neuen Garten kennenlernen, dann werden wir sehen, was die Menschen eigentlich in dem neuen Garten machen. Und zum Schluss fragen wir danach, was das mit unserem Leben jetzt zu tun hat. Der neue Garten, der Johannes, der erzählt uns in Offenbarung 22,1-2, der Engel zeigte mir einen Fluss mit dem Wasser des Lebens. Der Fluss war klar wie Kristall und entsprang dem Thron Gottes und des Lammes. Mitten zwischen der Hauptstraße und dem Fluss und an dessen beiden Ufern wachsen Bäume des Lebens. Die Bäume tragen 12-mal Früchte. Jeden Monat bringen sie Früchte hervor. Und die Blätter der Bäume dienen den Völkern zur Heilung. In der alttestamentlichen Lesung haben wir auf einen Text aus dem Propheten Hesekiel gehört. Der hat eindeutige Parallelen zu dem Text da in der Offenbarung. Ein grosser Wasserstrom, wo das Land mit Leben erfüllt und an seinen Ufern wachsen Bäume, wo Leben spendet und Gesundheit spendet. In Offenbarung 22 lesen wir von der Erfüllung von der Botschaft, wo der Prophet Hesekiel vor etwa 600 Jahren vor dem Johannes dem Volk Israel weitergegeben hat, damit sie die Hoffnung auf Gottes Rettung nicht verlieren. Aber in der Bibel haben wir noch viel, viel früher einen Garten, der vorkommt. Ganz ein wichtiger Garten, der auch einen Fluss mitten drin hat und wo ein Lebensbaum drin gestanden ist. Im zweiten Kapitel der Bibel hören wir von dem Garten. Im 1. Mose 2, ich lese ein paar Vers vor, nachdem Gott Himmel und Erde geschaffen hat, ab Vers 8 steht, dann legte Gott einen Garten an. Im Osten, in der Landschaft Eden. Dorthin brachte er den Menschen, den er geformt hatte. Und Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden alle Arten von Bäumen emporwachsen. Sie sahen verlockend aus und ihre Früchte schmeckten gut. In der Mitte des Gartens aber wuchsen zwei besondere Bäume. Der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. In Eden entspringt ein Strom, der den ganzen Garten bewässert. Wir haben den Garten am Anfang der Weltgeschichte. Und wir haben den Garten am Anfang der neuen Weltgeschichte. Der Johannes hat seine Erzählungen im Offenbarung 21 auch damit angefangen. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und dann erzählt er von einem Garten. Aber liebe Gemeinde, so wie die kommende Welt die besser ist, so ist auch der kommende Garten der besser. Es ist der Garten 2.0. In der Computerwelt setzt man Versionsnummern hinter das Programm, das man entwickelt, um den Entwicklungsverlauf festzuhalten. Version 1.0 ist in der Regel die Grundversion. Und wenn es dann an der Version einzelne Überarbeitungen gibt, dann folgt nach dem Punkt eine neue Nummer. Also zum Beispiel die Version 1.2 oder 1.3.2. Ihr kennt es vielleicht aus dem Handy, dass ihr das Update von der Software machen und dann steht im Handy plötzlich, jetzt habt ihr das Operationssystem Nummer 10.3.4.3 oder irgend so etwas. Jedenfalls, wenn es dann eine grosse, grundlegende Überarbeitung gibt, dann verändert sich die erste Zahl. Dann wird die Vorderzahl vor dem Punkt, gibt es eine neue Hauptzahl und dann folgt eben die Version 2.0. Zum Beginn der Bibel haben wir den Garten 1.0 gehabt. Der Garten, der hat keinen Mangel gehabt. Es hat nie ein Update gebraucht. Gott hat ihn als gut deklariert. Alles, was er gemacht hat, ist sehr gut gewesen. Aber der kommende Garten 2.0, der ist besser. Im Garten 1.0 hat Gott einen Garten angelegt, damit er vergrössert wird. Damit der Mensch dort weiter schafft und den Garten vergrössert, damit er mal die ganze Welt ausfüllt. Der Garten 2.0, der umfasst schon die ganze Geografie der neuen Welt. Der Garten 2.0 ist eine gesteigerte Wiederherstellung vom Garten der ersten Schöpfung. Und ein Lebensfluss fließt durch die ganze Stadt und verwandelt die Stadt von Gott in eine blühende Gartenanlage. Wasser hat im Nahen Osten eine andere Bedeutung, einen anderen Stellenwert als bei uns. In Ürken hat ja gefühlt jedes fünfte Haus die eigene Quelle. Ich war erstaunt, wenn man sagt, ja, eben meine Quelle da und da, ja, meine Quelle ist nicht eingefasst und so weiter. Jeder hat von seiner Quelle. Wir haben sogar einen Quellgarten. Aber in den steinigen Wüstengegenden, wo der Apostel Johannes aus Judäa kennt hat, dort hat es über weite Gebiete gar keine oder nur sehr wenige Wasserquellen gehabt. Wasser war ein rares Gut. Und grüne Oasen, ja, ein Garten, war nur dort möglich, wo Wasser vorhanden war. Und darum ist es erstaunlich, dass das Wasser vom immergrünen Garten 2.0 direkt aus der ewigen Quelle kommt, wo Leben in die Wüste der Welt bringt. Das Wasser, das den Garten in der neuen Welt nährt, das kommt direkt aus der Gegenwart von Jesus auf dem Thron von Gott. Jesus hat gesagt, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Und ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, der wird in Ewigkeit nicht sterben. Wir sehen also, das gilt nicht nur für die Welt, das gilt auch für die zukünftig kommende Welt. Im Garten 1.0, da ist der Baum vom Leben gestanden. Aber im Garten 2.0, da stehen viele Bäume vom Leben. Sie säumen den ganzen Lebensfluss, der von der Gegenwart von Gott rausströmt. Die Bäume, die tragen immer Früchte und dienen zum Wohl der Menschen. Da gibt es dann keine Bäume ohne Blätter mehr, wo man muss stutzen, sondern die haben immer Früchte. Über das ganze Jahr. Wo die ersten Menschen sich im Garten 1.0 gegen Gott aufgelehnt haben, sind sie rausgeschmissen worden. Damit sie ja nicht von dem Lebensbaum auch noch essen. Aber im Garten 2.0, da darf jeder Mensch so viel von diesen Lebensbäumen essen, wie er will. Und die Bäume, die dienen ihm zur Gesundheit und zum Leben. Zudem sind Bäume in der Bibel ein Zeichen von Stabilität, von Fruchtbarkeit. Und so wird deutlich, in dem Stadt-Tempelgarten, die Stadt haben wir vorletztes Mal angeschaut, den Tempel das letzte Mal und jetzt den Garten, dort ist für das Wohl der Menschen rundum gesorgt. Das führt uns zum zweiten Teil mit der Frage, was machen eigentlich die Menschen im Garten 2.0? Die einen Garten haben oder in einem Garten schon mal mitgearbeitet haben, die wissen, das ist schweißtreibend. Und wenn ihr nicht wisst, wie sich das anfühlt, dann kommen im Oktober an den Unterhaltstag von der Kirchengemeinde Ürken, dann wisst ihr das nachher. Am nächsten Tag tut alles weh. Was machen wir dort? Ja, wenn man im Himmel kommt, so die volkstümliche Vorstellung. Dann bekommt jeder von uns einen heiligen Schein und eine Harfe, vielleicht noch Flügel, und dann sitzen wir auf der Wolke und singen für Ewigkeit Halleluja. Das ist so ein bisschen das, was man aus den Cartoons kennt. Offenbarung 22 gibt uns aber ein anderes Bild. Wir lesen in Vers 3 bis 5, es wird nichts mehr geben. Es wird nichts mehr geben, das unter einem Fluch steht. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt stehen und ihre Bewohner werden Gott dienen und ihn anbeten. Sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird auf ihrer Stirn stehen. Es wird keine Nacht mehr geben. Gottes Diener brauchen weder das Licht einer Lampe noch das Licht der Sonne. Denn Gott, der Herr, wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen für immer und ewig. In der neuen Welt, da steht nichts mehr unter dem Fluch von Gott. Das ist ein entscheidender Unterschied zu unserem Lebensalltag auf der Welt. Nachdem die Schlange im Garten 1.0 den Adam und Eva verführt hat, sind die Schlange und der Erdboden verflucht worden. Die Menschen sind nicht verflucht worden, aber wir erleben den Fluch. Wir stehen jeden Tag im Kampf mit dem Satan, der uns möchte, zu Fall bringen. Und die Arbeit in dieser Welt, die Gott einem Menschen ursprünglich als erfüllende Aufgabe zugewiesen hat, die ist erfüllt mit Frustration, mit Risiken und mit fehlender Befriedigung. Es ist ein Geschenk von Gott, wenn man seine Arbeit gern macht und sie einem genug zum Leben gibt. Und wahrscheinlich kennen wir aber auch die Sprüche, wie zum Beispiel, ja, morgen muss ich wieder installen. Oder man redet von Work-Life-Balance. Wie wenn die Arbeit nicht zum Leben würde zählen. Man muss schließlich das Gleichgewicht zwischen Arbeit und Leben finden. Und das zeigt uns die Ambivalenz der Arbeit. Und jeder von uns kennt die Momente, wo die Kinder finden, heute guckt es mich so richtig an, so mit Schule zu gehen. Oder wir, die am Morgen uns schwer tun, um ins Büro zu gehen. Es gibt Zeiten, wo wir keine Lust haben und keine Freude haben an der Arbeit. Aber das wird im Garten 2.0 anders sein. Wir haben im Garten 2.0 nicht ewige Ferien. Wir werden Aufgaben haben, wir werden arbeiten. Aber das wird uns erfüllen. Wir werden nie keine Lust haben. Und worin unsere Aufgaben bestehen, das wird in den gelesenen Vers skizziert. Wir werden Gott dienen und arbeiten. Wenn es das auf Deutsch würde geben, würde man sagen, wir werden Gottesdienste. Wir werden Gott dienen und ihn arbeiten. Wir werden das Angesicht von Gott sehen und wir werden herrschen. Wahrscheinlich haben wir alle nicht so mega, mega viel Erfahrung in dem. Zumindest im Herrschen, dort fehlt mir Erfahrung. Aber das sind Aufgaben vom Priester und vom König. Und zur Erinnerung, die Aufgaben vom Priester haben darin bestanden, Gott zu dienen und ihn anzubeten. Er hat den Opferdienst verrichtet, hat Gebet vor Gott gebracht. Auf seiner Stirn hat er einen goldigen Reifen gehabt, wo gestanden ist, heilig für Gott, also der Name von Gott auf seiner Stirn. Und die Aufgabe von einem König, die ist darin bestanden, dass das Land, das ihm anvertraut wird, in Gerechtigkeit und zum Wohlbefinden der Lebewesen verwaltet wird und in Übereinstimmung mit Gottes Anweisungen regiert. Und da, liebe Gemeinde, ob man es wissen oder nicht, der Text, der redet von uns. Von uns, wo wir zu Jesus gehören. Von uns, wo wir das Lamm uns durch seinen Tod am Kreuz aus der Macht der Sünde erlöst hat. Jesus ist der Lebensquelle der neuen Welt. Und die Menschen, die zu ihm gehören, die werden im Garten 2.0 bei ihm sein. Aber das fängt nicht erst in ferner, weiter Zukunft an, sondern die Menschen, die zum Lamm gehören, die tragen schon jetzt das Siegel von Gott auf ihrer Stirn. Der Name von Gott ist draufgeschrieben und wir werden es in der neuen Welt weiterhin tragen. Und so kommen wir zum dritten Punkt. Was hat das eigentlich alles mit uns zu tun? Die Offenbarung 22, 1 bis 5, die stellt uns das vollkommene Ziel vor Augen. Dann werden wir unsere Aufgabe als Priester und als Könige vom lebendigen Gott vollkommen erfüllen. Ohne Fehl und Tadel. Aber den Auftrag hat der Mensch bereits im Garten 1.0 gehalten. Und auch die christliche Gemeinde hat den Auftrag. Es ist unsere Aufgabe. Aber was bedeutet es für unser Leben, Priester und Könige von Gott in dieser Welt zu sein? Wir haben drei Aufgaben. Dienen und ihn anbeten, sein Angesicht zu sehen und herrschen. Wie setzen wir das um? Gott dienen und ihn anbeten. Christen verrichten ihren Priesterdienst, indem sie Gott mit ihrem Leben ehren, indem sie für andere beten, indem sie das Evangelium verbreiten, Gott loben und gut tun. Also eigentlich das, was uns immer erzählt wird, so lebt ein Christ, das ist eigentlich wirklich unser Priesterdienst. Das wertet unser Dasein, unser Alltagsleben als Christen massiv auf. Wir machen nicht einfach das, weil halt, ja, das gehört halt zu den christlichen Pflichten oder unsere Eltern haben es so beigebracht, sondern das ist unsere Aufgabe als Priester vom lebendigen Gott in dieser Welt. Ich habe euch das aufgeschrieben, ein bisschen ausgeschrieben mit Bibelstellen, die könnt ihr alle zu Hause nachschauen, wenn ihr möchtet. Aber unser Leben ist das Opfer, das wir bringen. Unsere Gebete sind die Opfer, die wir bringen. Die guten Taten, die Nächstenliebe, das sind die Opfer, die wir bringen. Wir müssen keine Schöfli mehr schlachten, keine Ochsen mehr auf den Altar bringen und verbrennen. Wir dürfen das Gute unserem Nächsten tun. Und das ist ein Opfer für Gott. Wir beten für die Menschen, die uns regieren. Für die Menschen, die wir wissen in unserem Umfeld, wenn es nicht gut geht. Das ist ein Opfer, das Gott wohlgefällig ist. Der zweite Punkt ist Gottes Schau. Gott zu sehen, sein Angesicht zu sehen. Ihr kennt vielleicht den Moment von der Ergriffenheit, wenn man sprachlos ist. Ich bin in Peru aufgewachsen und in Peru gibt es ganz viele unterschiedliche Tiere und Pflanzen. Und wir sind dann mal so ein einmaliges Erlebnis gewesen, sind wir ins Hochland, in ein Tal, das heisst Golgatal, und dort hat es Kondoren. Kondoren sind die grössten Vögel, die es gibt auf der Erde, von der Flügelspannweite her. Und dort sind wir gestanden am Abgrund von dem Canyon. Und dann sind Kondoren so 10 Meter vor uns vorbeigeflogen. Das ist der Ort, wo sie immer fliegen und schauen und jagen und einfach verbringen. Und ich habe dort her und die gesehen. Und das war so ein Moment, wo ich sprachlos war. Ergriffen von der Schönheit von der Natur, von der Majestät von diesen Vögeln. Aber der Moment ist auch relativ schnell wieder weg gewesen. Und von dem, was Offenbarung 22 uns erzählt, das ist es ergriffen sein. In Ewigkeit. Es sprachlos sein in Ewigkeit. Und zwar, weil wir Gott sehen. Wenn wir Gottes Größe, seine Güte und Schönheit werden sehen, ohne die Sünde, die uns verdeckt, ohne all das, was uns noch umringt, was unseren Blick trübt, dann werden wir nur noch staunen. Dann werden auch die nüchternsten Charakter unter uns die Kinnlaben runterfallen und werden sagen, und wir werden uns nicht können satt sehen an Gott. Und das wird die ganze Ewigkeit so sein. Der Paulus sagt, jetzt sehen wir noch nur wie durch ein rätselhaftes Spiegelbild, aber dann werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Ich kann euch bis zu dem Tag nur ermutigen, sucht Gott in seinem Wort und bittet darum, dass er euch immer mehr zeigt, wie er ist. Und vielleicht werdet ihr schon auf dieser Welt einen kurzen Moment erleben, wo ihr seht, wow, so gross ist Gott und so gut ist Gott. Der dritte Punkt ist das Herrschen. Durch Jesus werden seine Nachfolger zu seinen Mitherrschern. Das ist keine militärische oder politische Macht, von dem haben wir schon genug, die in den letzten Wochen unsere Medien füllen, sondern es ist eine geistliche Autorität, wie wir sie durch Jesus bekommen. Worin besteht denn die Herrschaft der Christen, wenn wir keine Kanonen aufwarten können und nicht irgendein Parlament haben, das wir umschicken können? Der Christ herrscht zuerst einmal über die Sünde. Wir sind als Christen nicht mehr der Sünde ausgeliefert. Wir sind befähigt, ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Wir können der Sünde absagen und sagen, du hast keine Macht über mich, ich bin durch Jesus Christus über dir. Zweitens herrscht der Christ, indem er sich anderen unterordnet und ihnen dient. Und das ist das Außergewöhnliche, wo alles das Verständnis vom menschlichen Herrscher auf den Kopf stellt. Jesus, der grösste König, ist gekommen und hat geherrscht. Wie hat er geherrscht? Er ist gestorben. Er hat sich kaputt machen für die Menschen. Und wir sollen in seiner Nachfolge auch herrschen, indem wir anderen Menschen dienen. Also dann, wenn wir dem anderen etwas Gutes tun, wenn wir uns selber zurückstecken, wenn wir eben nicht dem Wort folgen, wo uns immer sagt, du schau auf dich und für dich muss es stimmen, für dich muss es gut sein, pass auf, dass du nicht übers Ohr gehauen wirst. Wenn du dich zurückstellst und dem anderen dienst zum Wohl vom Nächsten, dann herrschest du mit Jesus zusammen. Und so üben wir als Christen unsere geistliche Autorität aus. Und wir können auch beten. Beten für andere Menschen. Beten, indem wir den höchsten Herrscher, den König über Könige, anrufen. Und so werden wir das erfüllen, was Gott uns auftragt hat, dass wir herrschen, gerecht und zum Wohlbefinden von unserer Umgebung. Ja, liebe Gemeinde, da sie als Priester und Könige in dieser Welt, als Priester und Könige vom lebendigen Gott, das ist ein riesiges Vorrecht, aber auch eine grosse Verantwortung. Werden wir den Auftrag vollkommen erfüllen können? Nein. Im Garten 1.0 sind unsere Vorfahren kläglich gescheitert. Aber wir kennen Jesus. Und was der Adam nicht hat erfüllen konnte, das hat Jesus erfüllt. Ohne Fehler. Und ihm folgen wir nachher. Und darum sollen wir trotzdem versuchen, unser Bestes zu geben und das Ziel anzustreben, dass wir den Auftrag vollkommen erfüllen können. Und die Antwort ist da ganz klar: Ja. Wenn wir mit Jesus verbunden sind, dann dürfen wir mutig unseren Priester- und Herrscherdienst angehen und nach seinem Vorbild ausführen. Unser Leben Gott hingeben, ihn immer besser kennenlernen und dienend über diese Welt herrschen. Und wenn wir Fehler machen, wenn wir zu scheitern drohen, dann haben wir einen Gott, der gnädig ist und vergibt. Der mit Freude sagt, komm wieder zu mir, ich wasche dich rein und du darfst wieder als Priester und König von dieser Welt weitermachen. In Offenbarung 22, 1-5 garantiert uns Jesus höchstpersönlich, dass der Tag wird kommen, wo wir unseren Dienst, der schon jetzt anfängt, im Garten 2.0 perfekt für ihn werden verrichten. Was für eine Freude wird das einmal sein. Amen.